So wunderbar, ihr könnt die Bibel in ganz hinten aufschlagen, das Buch der Offenbarung. Wir sind in Kapitel 3. Arbeiten uns ja schon seit einem Jahr durch das dritte, also durch die ersten drei Kapitel. Für meine Verhältnisse ist das recht zügig. Ja? Normalerweise pro Kapitel ein Jahr. So, wir haben in einem Jahr drei Kapitel geschafft. Also das ist ein zügiges Tempo. Wie gesagt, wir sind in den sieben Sendschreiben. Und für all die, die heute zum ersten Mal dabei sind, ich weiß nicht, ob ihr schon mal reingehört habt oder nicht, ob ihr ein paar Teile angehört habt, ob ich da reingehört habe. Aber es ist, will ich an dieser Stelle sagen, es ist, ich werde jetzt nicht komplett wieder von vorne anfangen, weil das ehrgeizige Ziel, ich ja habe, heute die Sendschreiben abzuschließen. Aber es ist vielleicht gut, sich dann zumindest die ersten Einheiten der Offenbarung mal nachzuhören. Auf der Kreuzlichtseite sind sie online. Warum? Weil ich da die Werkzeuge vorstelle und die Prinzipien vorstelle, wie ich die Offenbarung auslege. Und ich halte es für wichtig, deswegen hat es am Anfang auch so lange gedauert, weil die Weichenstellungen, wie man die Offenbarung liest, oder die Brille, die man anzieht, dafür verantwortlich ist, was man darin findet oder nicht. Und ich rede von einer Brille, von einer theologischen Brille, die man angezogen hat, entweder bewusst oder unbewusst. Und man kann so eine Brille bekommen. Ich kenne das. Ich war beim Augenarzt. Und er hat mir eine Brille verschrieben. Hatte zwar eine Sehärztin. Und sie funktioniert nicht so richtig. So auf die Weide geht's gut. Sobald ich so, wird's mir schwindelig. Ja. Und genau. Falsch eingestellt, keine Ahnung, auf jeden Fall ist nicht so einfach. Und ich glaube, je nachdem, was man für eine Brille bekommen hat, theologische Brille, kann es einem schwindelig werden beim Lesen der Schrift und ist sehr verunsichert. Und auch dafür sorgen, dass manche sagen, nee, dann lese ich es nicht. Das ist mir, also da wird es mir nur schlecht. Ja? Und dass die Menschen einfach auch, die Kinder Gottes, auch dieses Buch ausklammern und es einfach nicht mehr lesen. Und diese Brille also es gibt ja viele Faktoren. Das heißt, man wird immer gefragt, siehst du es besser, siehst du schlechter, siehst du es besser, siehst du schlechter. Und dann und manchmal weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, ob ich es besser oder schlechter sehe. Und dann bei bestimmten Dingen trägt man selbst dazu bei, was man glauben will, was man sehen will oder nicht sehen will. Und das hat was mit unserer Persönlichkeit zu tun. Das hat was mit unserer Biografie zu tun. Das hat was auch mit unserer Prägung zu tun. Davon hängt vieles ab, ob man Dinge sehen will oder nicht sehen will. Und wenn man sagt, das gefällt mir gar nicht. Was ich immer höre, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder das ist nicht mein Gott. Und wenn man so, dann das ist von uns, ja. Als ob das irgendwas an der Wahrheit ändert, ob ich mir es vorstellen kann oder nicht, ob es mein Gottesbild oder nicht, das ändert nichts an der Wahrheit. Aber es trägt viel dazu bei, ob man es annimmt und dann versteht oder nicht. Und zum anderen aber ist es so, dass andere mir dann sagen, das musst du so sehen. Und wenn ich jetzt das hier so sage, kommt komisch, gell? Weil ich unterrichte heute euch oder ich mache ein Seminar. Ich möchte euch zeigen, wie ich das lese. Und deswegen ist für mich ein wichtiges Werkzeug, und ich werde versuchen, heute euch anhand dieser letzten Verse in den Sendschreiben zu zeigen, wie es wichtig ist, dass man die Bibel mit der Bibel auslegt. Also dass man das, was ich sehe und das, was ich glaube, oder das, was ich gesagt bekomme, ist es das Gleiche, was da steht? Und ist das mit der Übereinstimmung mit dem, was vorher steht, was nachher steht, was in der Offenbarung steht oder was in der Bibel steht? Also das Prüfkriterium ist letztendlich nicht, was ich sage, ist auch nicht meine Theologie und meine Überzeugung, sondern ist das, was die Schrift sagt. Und nicht die Tageszeitungen und nicht das Internet, sondern ob das die Schrift sagt. Und das ist mein Anliegen. Mein Anliegen ist nicht, euch zu sagen, das musst du so verstehen, das musst du so verstehen. Wisst ihr was? Dann würde ich in einem Jahr auch die Offenbarung auslegen können. Das ist kein Problem. Aber dann würdet ihr nur hören, was ich glaube, was die Dinge bedeuten. Und dann würde ich sagen, der Willi sagt das, der Willi sagt das. Der XY sein, Wimalgo sagt das. John MacArthur sagt das. Daniel Siemens sagt das. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was die einzelnen Ausleger sagen, sondern was sagt die Schrift. Und mein Anliegen ist Mündigkeit. Das heißt, Werkzeuge an die Hand zu geben und mit euch zu trainieren. Die Stellen zu lesen, immer wieder zu lesen, genau hinzuschauen, mit der Schrift auszulegen. Und da kommt Mündigkeit. Und Stück für Stück kommt Verständnis und auch die Fähigkeit, es auszulegen und es zu prüfen. Von daher ist es mein Ansatz und ich möchte euch einfach dazu ermutigen. Hi, guck mal, schnappt euch die freien Plätze. Ansonsten einfach guck mal. Vielleicht gehst du zu. Ja, perfekt. Anni, voll lieb von dir. Anni, guck mal, geh doch zu Sarah und zum Frank. Ihr seid doch fast wie eine Familie. Wunderbar, kriegen wir alles hin. Also gut, von daher nochmal eine Empfehlung, hört es euch nach, wenn es sagt, es ist zu viel, dann fragt mich, kommt vielleicht auf mich zu oder schreibt mich nochmal an, warum legst du es so oder so aus und ich werde euch versuchen, die Dinge zu beantworten. Wunderbar, also damit aber jetzt nicht von 0 auf 100 und nicht ganz verloren geht, nehme ich euch in die Sendschreiben hinein. Das heißt, die ersten drei Kapitel sind die wichtigsten Kapitel in der ganzen Offenbarung. Nicht das Kapitel 20 von dem tausendjährigen Reich, nicht Kapitel 13 und es ist 14 von der Zahl 666 oder das sind nicht die entscheidenden, das sind nicht die wichtigsten Kapitel. Die wichtigsten drei Kapitel sind am Anfang, warum sie legen die Grundlage und erklären uns und bereiten uns auf all das vor, was danach kommt, als Erklärung und Vertiefung und Beschreibung dessen. Das heißt, die Gemeinde Jesu steht im Mittelpunkt. Jesus Christus ist das Zentrum, er ist in der Mitte der Gemeinde, um ihn dreht sich und das, was er an und für die Gemeinde tut. Und das ist für mich eins der wichtigsten Schlüssel. Denn ich wiederhole mich, aber jetzt einfach als Zusammenfassung, wenn man glaubt, dass die Gemeinde in der Offenbarung ab Kapitel 4 keine Rolle mehr spielt, dann war es das. Dann brauchen wir auch nicht mehr weiter studieren, dann sind wir gleich fertig heute. Dann ist fertig, dann ist der Rest für irgendwann mal später. Aber ich möchte, und das ist mein Ansatz, die Gemeinde, und das war auch am Anfang viel Zeit genommen, um zu sagen, dass die Offenbarung eine Einheit ist und dass sie durch verschiedene Themen und Begriffe und den Aufbau miteinander verknüpft ist. Das heißt, heute zeige ich euch anhand Kapitel 3 und dann Übergang zu Kapitel 4, wie das zum Beispiel Kapitel 3 mit 4 verknüpft ist und untrennbar miteinander verknüpft ist. So, es geht um die Gemeinde und was Jesus mit der Gemeinde und für die Gemeinde tut, damit sie letztendlich am Ende ohne Runzel, ohne Fehler, ohne Tadel als eine wunderschöne, reine Braut dasteht. Das ist das Ziel. Die Gemeinde, dass Jesus sie vollendet dasteht, das ist das Ziel. Am Anfang wird aber uns gezeigt, der Zustand der Gemeinde, und da ist nicht alles rein, und da ist nicht alles sauber, und da ist keine reine Leinwand und Kleider und all diese Dinge, das sind beschmutzt und so. Und der Zustand wird uns gezeigt, am Anfang in den ersten drei Kapiteln, um zu zeigen, wie Jesus wie Jesus dazu bringt, dass diese Gemeinde letztendlich aber als rein dasteht. Und uns wird auch gezeigt, warum die Gemeinde so einen Zustand hat. Wie kommt es dazu, dass sie so unrein ist? Und die ganzen Verführungen und Götzendienst, Verunreinigung werden uns dann entfaltet und dann so Stück für Stück in der Offenbarung ab Kapitel 4 uns vorgestellt. Was sind die Pforten der Hölle, die versuchen, die Gemeinde permanent zu überwinden und zu verschmutzen und so weiter? So, das gehört einfach zusammen. Und wenn man den Satan und sein Werk verstehen will in der Offenbarung, muss man die ersten drei Kapitel genau anschauen. Denn dann wird uns berichtet, was der Satan alles tut. Da wird zum Beispiel gesagt, er verfolgt die Gemeinde, die Gemeinde ist da, wo der Thron ist und so weiter. Und dann, um das zu begreifen, was meint Jesus, als er das sagt, da muss man weiter in der Offenbarung in den nächsten Kapitel anschauen. Da wird es dann mehr und deutlicher. Wenn ich jetzt sage deutlicher, dann auf jeden Fall mehr beschrieben und auch das muss man sich genau anschauen und deuten, was um was es da geht. Aber das hängt einfach miteinander zusammen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man versteht, welche Versuchungen, welche Angriffe, welche Schwierigkeiten erlebt die Gemeinde, sodass der Zustand so ist, wie er ist. Und was tut Jesus, damit die Gemeinde diesen Zustand überwindet? Letztendlich geht es in der Offenbarung um die Gemeinde Jesu, um die Braut Jesu Christi. Und Jesus ist das Versprechen, das er gegeben hat: Ich werde meine Gemeinde bauen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden, wie er dieses Versprechen auch erfüllt. Das ist eine Verheißung. Das in gewisser Weise. Wir haben uns angeschaut, dass Jesus in der Mitte der Gemeinde ist. Er beschreibt sie als goldene Leuchter. Das heißt, das hat was mit ihrer Stellung zu tun, Kostbarkeit und Reinheit und ihrem Zeugnischarakter in dieser Welt, Leuchter. Diese beiden Aspekte, mit diesen beiden Aspekten wird die Gemeinde dargestellt. Das ist ihre Stellung, das ist ihre Berufung, das ist ihre Identität. Aber sie muss jetzt ihre Identität, ihre Berufung entsprechend auch wandeln. Und damit sie das nicht nur von ihrer Stellung ist, sondern auch von ihrem Wesen ist. Das ist das Werk Jesu Christi. Und das kennen wir unter welchem Begriff in der Bibel für uns? Heiligung. Deswegen immer wieder Unterscheidung zwischen Heiligung als Stellung und Heiligung als Prozess. Wir sind in Christus Jesus alle heilig und gerecht, obwohl wir in Wahrheit nicht in uns immer so verhalten, richtig? Und damit wir in der Stellung entsprechend auch handeln, der Berufung entsprechend leben, wirkt Jesus an und in uns durch all das, was er tut, damit wir das nicht nur sind von der Stellung, sondern von unserem Wesen und von unserem Charakter auch so leben. Und das macht er. Der Zustand der Gemeinde, ich skizziere euch nur ganz kurz, ohne das jetzt mit PowerPoints wieder euch zu zeigen, sondern vom geistigen Auge. Der Zustand der Gemeinde, also die sieben Sendschreiben, die einzelnen Gemeinden, die hängen auch thematisch miteinander. Die sind verbunden miteinander. Sowohl in dem roten Faden, das heißt, wie sie nacheinander kommen, wie sie auch miteinander verbunden sind sozusagen durch diesen siebenarmigen Leuchter. Habt ihr ihn nochmal vom geistigen Auge? So, der erste Leuchter ist die Epheser. Und der letzte Leuchter? Laodicea. Schon was gelernt. Und die sind ja mit einem Rohr verbunden. Das geht ja so, zack. Ja, richtig. Das heißt, die sind thematisch auch miteinander verbunden. Ich mache euch ein Beispiel. In Ephesus sagt Jesus: Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Wir wissen, wer ist die erste Liebe? Jesus Christus. Nicht unser Eifer, nicht unsere Werke, sondern Jesus Christus ist die erste Liebe. So, in den haben wir uns verliebt, weil wir sind seine Braut, er ist unser Bräutigam, das Bild der Offenbarung. So. Und dann sagt Jesus: Ephesus, du hast mich aus dem Blick verloren, die hast Liebe verloren. Und was ist das Problem in Laodicea? Wer weiß es nochmal ganz grob? Oder andersrum? Doch, wir waren noch gar nicht da, gell? Könnt ihr noch gar nicht wissen. Sehr gut, aber vielleicht seid ihr schlauer, als ich weiß. Wisst ihr, was mit Jesus in Laodicea ist? Wo steht er? Vor der Tür, und was macht er? Klopft an und sagt: Lass mich rein. Schaut mir, am Anfang heißt, du hast deine erste Liebe verlassen. Am Ende, wo ist Jesus? Er ist draußen. Und das ist, allein mit dieser Thematik wird das verknüpft. Das ist nicht gut, wenn Jesus draußen vor der Tür steht und sagt: Hey Willi, lass mich rein. Das ist kein guter Zustand, oder? So, das müssen wir uns anschauen, was das bedeutet. Aber damit will ich sagen, diese Dinge gehören thematisch auch zusammen. Und so gibt es zwischen den einzelnen Gemeinden, genauso wie dann Smyrna und Philadelphia, gibt es ein Rohr oder eine Verbindung, die diese Sendschreiben miteinander verknüpft. Zum Beispiel beide Gemeinden, Smyrna und Philadelphia, was haben sie gemeinsam? Die sind klein eigentlich, schwach, aber da gibt es kein Tadel, da gibt es Lob, da gibt es Verheißungen. Also Begrifflichkeiten wie Siegesgrenze kommen in beiden vor und so weiter. Die gleichen Bezeichnungen wie Synagoge Satans und so. Thematisch sind die beiden Gemeinden auch verknüpft. Und so gibt es immer wieder Verknüpfungen innerhalb der Sendschreiben durch diesen siebenarmigen Leuchter, wenn ich das so sagen kann. Könnt ihr mir folgen? Okay, für die alle, die sagen: Überhaupt nicht, das geht jetzt. Viel Spaß, ein Jahr nachhören. Dann gibt es aber auch einen roten Faden, der sich von Ephesus bis zu Laudatio sozusagen kontinuierlich durchzieht. Und den gehe ich mit euch nun mal vor und das ist, dadurch hole ich euch jetzt ab und dann steigen wir wieder ein bei Philadelphia, da sind wir gerade. Und Philadelphia und dann kommen wir zu Laodicea. Also, das Problem in Ephesus ist, dass trotz all ihrer Treue bzw. ihrer Genauigkeit, ihrer Orthodoxie, wenn ich das so sage, bzw. ihres Eifers fürs Prüfen, das Falsche, also sie waren sehr, sehr, sehr streng, ich will jetzt fast sagen gesetzlich. Trotz all ihrer Strenge und Gesetzlichkeit haben sie eigentlich all das nicht, also die haben das, was sie getan haben, nicht für Christus getan, sondern um all dieser Dinge willen. Also für ihre Überzeugungen, für ihre Position haben sie gekämpft. Jesus war schon lange aus dem Blick verloren, die haben es nicht mehr für ihn getan, aber halt so ist es richtig. So muss man es machen. Ja, warum? Ja, das ist halt richtig. Und das ist das Problem in Ephesus, dass sie all, was sie getan haben, obwohl sogar sie das Richtige getan haben, falsche Propheten geprüft, sie als falsch falsche Aposteln geprüft, sie als falsch, als Lügner erwiesen und so weiter. Sie haben das alles getan, aber sie haben das nicht um Christi willen getan, sondern um ihrer selbst willen, um ihrer Position, Kirche, Theologie, Glauben, was auch immer. Und das ist die Gefahr, dass man dann Christus aus den Augen verliert. Und das ist Ephesus. Das Zweite ist, kommt in diesen Gemeinde Smyrna. Und Jesus zeigt aber, was, wenn man an ihm festhält und Jesus im Zentrum hat, was mit der Gemeinde machen wird. Und er spricht dafür, dass Verfolgung kommen wird, sogar ein bisschen ins Gefängnis. Ja, sie werden sogar für ihn sterben. Und er richtet die Gemeinde aus und sagt, Leiden sind notwendig. Und es wird alles passieren. Und er redet von Leiden, weil sie notwendig sind, damit die Gemeinde geprüft wird. Und anhand dieses Prüfen Leidens wird sehen, ob man an der Orthodoxie festhält, an der Lehre festhält oder ob man an Jesus festhält. Und das ist die Gemeinde in Smyrna. Also am Anfang, ja, das ist richtig, das ist richtig, das ist falsch, das ist falsch. Aber Jesus spielt keine Rolle mehr. Dann stellt Jesus diese Gemeinde auf die Probe, das ist Smyrna. Und dann kommt der Satan und wirft einige ins Gefängnis. Und dann sagt er, um sie zu prüfen. Das heißt, um was geht's hier? Und viele werden dann sagen, oh, der Preis ist mir zu teuer. So teuer, also da ist mein Leben mir wichtiger als meine Theologie. Und da zeigt sich, ob das wirklich um Jesus geht oder nicht. Also Jesus läutert und prüft seine Gemeinde. Und das führt zu der nächsten Gemeinde, zu Pergamon. Pergamon sagt Jesus, die Gemeinde ist da, wo der Thron Satans ist, das heißt in der Welt, die Gemeinde wird beherrscht, nicht beherrscht, sondern die Gemeinde lebt da, wo der Teufel herrscht. Und das Problem da ist, die Gemeinde ist da, wo der Teufel eine andere Strategie jetzt anwendet. Und zwar während in Smyrna die Gemeinde noch durch Leiden versucht zu verfolgen, und Jesus lässt zu, um zu prüfen, ändert der Teufel seine Strategie. Nicht, dass er das Erste auslässt, sondern er ändert seine Strategie. Er verfolgt sie jetzt nicht nur leiblich, sondern auch geistlich, in dem Sinne durch falsche Lehren. Und das ist Pergamon. Das heißt, diese Orthodoxie und die Rechtgläubigkeit und so, auch da, das wird jetzt geprüft. Jesus sagt, du lebst da, wo falsche Lehrer da sind. Und zwar in der Lehre Williams, die Gemeinde oder dem Volk Gottes einen Fallstrick legen. Und das ist dann Pergamon. Da geht es um diesen Fallstrick, dass die durch eine List versuchen, das Volk Gottes dazu zu bringen, gegen Gott zu leben und gegen ihn zu handeln. Wir verstehen das. Das ist in den Bildern des Alten Testaments. Biliam hat nicht gelebt. Biliam war schon lange tot. Sondern hier geht es um das Prinzip, die Gemeinde wird dazu mit List verführt, sich von Jesus abzuwenden. Das ist das Wichtige, wenn wir uns Pergamon abwenden. Das ist nicht offensichtlich. Mit Verfolgung hat es nicht geklappt. Die Waren wurden fest. Aber jetzt ändert sich Strategie und jetzt wird sie geistlich verfolgt, mit Irrlehren, mit falschen Lehren verfolgt. Und Jesus sagt, dass die Gemeinde in Pergamon da ist, wo diese Lehrer da sind. Und das führt dazu, dass wir kommen zu Thyatira, Das ist die mittlere Gemeinde, der wird am meisten etwas gesagt, vom Umfang ist es der größte Teil. Das führt dazu zu der Gemeinde Thyatira. Und von dieser Akzeptanz, nee, doch zuerst, doch, genau, von dieser Akzeptanz, Toleranz zuerst, genau, von der Toleranz in Pergamon, man toleriert die Irrlehrer. Man glaubt zwar selbst noch nicht daran und geht nicht diesen Weg, aber man toleriert sie. Ja, okay, glaubt, was ihr wollt. Das führt dazu, dass dann in Thyatira nach und nach dann eine Akzeptanz stattfindet. Das heißt, dass man diese Dinge anfängt anzunehmen. Und das ist mit sehr viel List und schleichend. Da kommt niemand und sagt, sagt euch von Jesus ab. Jesus genügt allein nicht. Ihr sollt noch das und... Also da kommt niemand mit dieser... Das ist offensichtlich. Die Kinder Gottes, die würden sofort merken. Es ist schleichend. Und da gibt es eine List. Und das sieht gar nicht so aus, als ob es gegen Christus ist, gegen das Evangelium ist. Aber es, durch eine List wird die Gemeinde dazu gebracht, mit Götzendienst zu treiben, Unzucht zu treiben. Das heißt, fremd zu gehen. Die Braut, die Jesus versprochen ist, geht fremd. Allein dieses Bild ist schon katastrophal, richtig? Aber das ist die Versuchung. Und der Satan versucht diese Strategie, indem er die Gemeinde wegbringt, dass sie nicht mehr an ihren Bräutigam festhält und auf ihn wartet als den Bräutigam. So, das ist dann Thyatira. Und da sind viele, sagt Jesus, die Unzucht getrieben haben mit dieser einen Hure. Und die heißt wie? Die falsche Prophetin? In der Isabel. Wir wissen auch, dass die Isabel schon lange tot war. Auch das ist nicht eine leibliche Isabel. Wir begreifen, dass wir werden dadurch, durch diese Bezugnahmen oder diese ins Alte Testament zurückgerufen, dass wir dort nachlesen und verstehen, was hat es mit der Isabel zu tun, was hat sie getan, wie hat sie es getan, um an diesen Schattenbildern zu lernen und zu verstehen, um was es geht. Haben wir uns alles angeschaut. Also, die Gemeinde vom roten Faden her, jetzt ist ein Punkt, wo sie die falsche Lehre, das heißt, das Evangelium wird aufgegeben durch List, und zwar indem sie einer falschen Propheten, auf eine falsche Prophetin hören und sie Unzucht treiben, das heißt, sich abwenden. Wir werden spätestens in Laodicea sehen, wo das Problem ist. Aber was ist das Hauptproblem? Sie halten nicht am Werk Jesu fest. Das ist sehr, sehr wichtig. Schaut mal, da steige ich wieder hinein ins Lesen, Kapitel 2, Vers 25. Jesus sagt, er hat die Werke der Gemeinde Thyatira geprüft. Schaut mal, Vers 25. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. So, es gibt einen kleinen Rest hier in Thyatira. Und das, was Jesus ihnen gegenüber den anderen sagt, er sagt, haltet fest, und zwar was? Meine Werke. Nicht haltet an euren Werken fest, sondern haltet meine Werke fest. Versteht ihr? Das ist sehr wichtig, dass wir, wenn wir die Sendschreiben lesen, dass wir das Evangelium darin finden. Wer die Offenbarung liest und die Sendschreiben liest und darin Jesus und das Evangelium nicht findet, der ist beim Buchstaben und der Buchstabe tötet. Also wenn wir glauben, hier geht es wirklich um reine buchstäbliche Unzucht, das heißt, wenn Ehebruch stattfindet oder was weiß ich, das ist viel zu kurz gedacht. Sondern hier geht es darum, Unzucht zu treiben, geistlichen Unzucht zu treiben. Und hier, es passiert immer dann, wenn ich mich auf ein anderes Werk verlasse, als auf das Werk Jesu Christi. Versteht ihr? Versteht ihr, das ist geistliche Unzucht, geistlicher Götzendienst. Wenn ich mein Herz an etwas anderes hänge als an Jesus. Wenn ich mein Herz an etwas anderes hänge als an meinen Erlöser. Wenn ich von etwas anderes Rettung erhoffe erwarte als von ihm. Wenn ich all meine Hoffnung auf etwas anderes setze als auf ihn. Und versteht ihr, wie listig der Teufel ist in dieser Welt, indem er der Gemeinde, den Kindern Gottes, vorgaukelt. Du brauchst das, du brauchst das. Und jetzt rede ich in zwei Richtungen, sowohl materiell wie religiös. Er sagt, du brauchst Wohlstand, du brauchst das, das ist was du brauchst. Und diese Hure Babylon, die dann Unzucht treibt mit all diesen Dingen, in all den Kaufleuten und all den Sängern und all den auf den Marktplätzen, all das, was da beschrieben wird, was das an einem Tag verschwinden wird. Und die Gemeinde wird dafür verführt und sagt, das ist der Sinn des Lebens, danach musst du streben, das brauchst du. Genauso wie religiös wird verführt durch, dass die Gemeinde weggebracht wird von dem einen einzigen wahren und dem einzigen wahren Erlösungswerk Jesu Christi. Was taucht in fast jedem Sendschreiben auf? Wie beginnt Jesus die Gemeinde anzusprechen, nachdem er sich vorgestellt hat? Ich kenne deine Werke. Warum sagt er das? Um was geht's permanent? Um die Werke. Oh, Jesus will Werke von uns. Nein, Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Sie taugen nichts. Ich habe sie nicht für völlig befunden. Geht mir mit dem Kapitel 3, wir sind in Sardes. Jesus sagt also der Gemeinde Thyatira, halte mein Werk fest, nicht halte deine Werke fest. Halte mein Werk fest. Und dann sagt er in der Gemeinde in Sardes folgendes. Wenn man die Irrlehre am Anfang toleriert, die listig ist, uns von Jesus und seinem Erlösungswerk wegzubringen, und nach einer Weile sie akzeptiert, dann hat die Folge, dass daraus geistlicher Tod entsteht. Und das ist Sardes. Das heißt, wenn man das Erlösungswerk Jesu Christi aufgibt und zwar zu dem Erlösungswerk etwas dazu tut oder wegtut, dann hat es die Folge geistlicher Tod. Und das ist die Gemeinde Sardes. Jesus sagt, ich habe deine Werke für nicht völlig befunden. Das heißt, ich habe mir deine Werke angeschaut, auf die du so baust, und weißt du was? Die reichen nicht. Und der Umkehrschluss ist nicht, oh, und dann mach mehr Werke, damit es reicht. Und wir wissen es doch, man kann nicht genug tun. Sondern der Umkehrschluss ist was? Bewahre mein Werk, dein Werk reicht nicht. Und wer das bewahrt, was er getan hat, schaut mal in Vers Kapitel 3, Vers 2 und 3. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Das heißt, stärke das, das eigentlich das Evangelium festgehalten hat, jetzt nach und nach diese Dinge aufgibt. Wenn es so weitergehen würde, würden sogar die Auserwählten sterben. Würden auch sogar die Auserwählten verführt werden. Kommen wir gleich dazu und morgen in der Predigt. Ja. So. Aber er sagt, wach auf, stärke das Übrige, das in Gefahr ist zu sterben, denn ich habe von meinem Gott deine Werke nicht für völlig befunden. Denke nun, wie du empfangen und gehört hast und bewahre und tue Buße. Um was geht's? Denke, wie du empfangen hast. Und wie haben wir empfangen? Die erste Liebe von Gott. Aber wie haben wir sie empfangen? Was musstet ihr tun, um sie zu empfangen? Allein aus Gnade durch Glauben. Also kehre zu, bewahre das, was du bekommen hast. Und wie du es bekommen hast, wie? Wie hast du denn empfangen? Ja, im Glauben. Wie willst du es vollenden? Ja, am besten im Glauben. Nur im Glauben. Aber wieso machst du es im Fleisch, im Werken? Ja, aber meine Werke sind doch nicht gut genug. Ich muss doch mich noch mehr anstrengen. Nein. Wie hast du es empfangen? Im Glauben. Bleib im Glauben. Das ist die Gemeinde Sardes. Die Gemeinde hat, sie hat den Namen, dass sie lebt, aber sie ist tot. Sie denkt, sie lebt, warum? Weil sie so viele gute Werke und so viele Werke hat. Guck mal, ich mache das und ich mache das nicht, ich ziehe das an, ich ziehe das nicht an, ich gucke das nicht an. Hey, guck mal, ich glaube und ich tue. Und Jesus sagt, nein, du hast zwar den Namen, du denkst, du lebst, aber du lebst nicht, du bist tot. Warum? Weil du dich auf deine eigenen Werke verlässt. Also kehr zurück zu dem Ursprung, zu dem Evangelium. Wie hast du denn empfangen, das Evangelium? Das ist wichtig, das ist Sardes. Könnt ihr mir bis dahin folgen? Könnt ihr auch einigermaßen den roten Faden in den Sendschreiben sehen? Und wisst ihr, was jetzt kommt? Das ist unsere Gemeinde Philadelphia. Also unsere meine ich jetzt, mit dem wir uns beschäftigen. Wir kommen zu Philadelphia. Und jetzt, das ist eine Perle inmitten dieser Gemeinden. Nicht nur, weil es kein Tadel kriegt, sondern letztendlich, weil es die Auflösung für das Ganze ist. Worauf kommt es an? Warum kommt jetzt Philadelphia an dieser Stelle? Und was hat Jesus durch die Philadelphia-Gemeinde zu sagen? Schaut mal, ich greife Vers 8 auf. Ich kenne deine Werke, Schaut mal, jetzt sagt Jesus, ich kenne deine Werke auch, Philadelphia. Und schaut mal, was sind das für Werke? Sieh, ich habe eine geöffnete Tür von dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft. Was macht Philadelphia aus? Große Kraft? Nein, kleine Kraft. Was sagt die Schrift? Wen hat Gott auserwählt? Das Kleine und Schwache. Warum? Warum hat er das getan? Damit sich niemand rühme und Gott verherrlicht wird in allem. Damit die Gnade ist ja darin so groß, dass Gott unverdient uns rettet. Nicht aus unserer Fähigkeit, nicht weil wir etwas getan hätten, sondern weil er es an uns tut. Warum? Und wo wird es so deutlich, dass Gott derjenige, der handelt? An denjenigen, die keine Kraft haben. Denn dann ist es offensichtlich, wir waren es nicht. Wenn Gott Sünder rettet, dann ist es offensichtlich, der Sünde war es nicht. Versteht ihr? Und je schlimmer, umso deutlicher. Eigentlich schon krass. Dann würden ja manche sagen, oh, dann lasst uns ja sündigen, damit die Gnade noch. Ihr versteht, warum Paulus über all diese Themen genau redet? Darum geht es nämlich. Das ist, wenn Gott sich erst in der großen Sünde als gnädig erweist, also wenn die Gnade in den Sündern groß wird, wenn viel vergeben wird, dann ist der Umkehrschluss nicht, ja, na toll, dann machen wir uns verherrlicht wie Gott, wenn wir viel sündigen. Das ist eine Irrlehre und das machen die Feinde des Evangeliums, wo ich sage, eure Lehre ist so absurd. Das kann gar nicht funktionieren. Denkt man doch logisch nach. Wenn Gott in der Sünde erst groß wird, dann bedeutet das, dann müssen wir ja sündigen. Was ist das für eine Lehre? Und dann sagt Paulus, das sei ferne nach der Luther-Übersetzung. Das ist unmöglich eigentlich. Das ist nicht möglich. Warum? Und dann kommt das Evangelium, nämlich weil wir von Heiligungsstellung hin zu heiligem Wandeln kommen. Er wird doch unser Sinn verändern. Wir haben doch eine neue Zugehörigkeit. Wir haben einen Geist, der in uns wohnt. Wir haben eine Befähigung, um in dem Willen Gottes zu leben, was wir vorher nicht hatten. Und. Dann kommt das alles. Aber hier ist entscheidend, warum Philadelphia? Philadelphia ist nicht, du hast eine kleine Kraft, aber ich öffne dir eine Tür und dann wirst du viel evangelisieren können. So habe ich früher gelernt. Ja, so, das ist, egal wie klein du bist, du wirst vieler, da kannst du die Welt erreichen. Auf deine Kraft beim Evangelisieren kommt es nicht an. Hier ist nicht in erster Linie die Evangelisation, Philadelphia. Hier ist in erster Linie deine Bekehrung. Natürlich, mit der Evangelisation kommt was? Im besten Fall Bekehrung, aber nur im besten Fall. Im schlechten Fall Ablehnung, weil beides wird geschehen. Jesus sagt nicht, weil du so klein bist, würde ich dir ein riesen Missionsfeld geben. Das ist nicht das Thema Philadelphia. Jesus sagt, weil du eine kleine Kraft hast, öffne ich dir eine Tür, die wird niemand schließen. Von welcher Tür ist hier die Rede? In das Reich Gottes. Hier geht es um die Tür zum Thron Gottes. Schaut mal, Kapitel 4, Vers 1. Das kommt dann nach den Sommerferien. Kapitel 4, Vers 1. Und nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Welche Tür öffnet Jesus Philadelphia und niemand kann schließen? In den Himmel. Das heißt zum Reich, zum ewigen Leben. Warum sagt Jesus aber hier an dieser Stelle so? Er sagt, niemand, wenn ich diese dir öffne, da kann sie dir niemand schließen. Da kann dir niemand das absprechen. Da kann dir niemand sagen, nö, du kommst nicht in den Himmel, weil du guckst ja noch Fernseher. Und du bist ins Kino gegangen. Ah, du Sünder. Und du hast ja Blutwurst gegessen. Hast dich verunreinigt. Dadurch kommt, das ist, niemand kann das dir absprechen. Oder du machst so nicht, oder eure Gottesdienste sind so, oder das ist hier falsch. Oder, dadurch niemand, es werden viele absprechen. Viele werden sagen, so, man kann nur gerettet werden, wenn man das. Und stattdessen das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und Jesus sagt, nein, nein, nein. Das stimmt nicht. Ich werde euch gleich sagen, sie lügen, wird er sagen. Er wird der Gemeinde vielleicht sagen, sie lügen. Und ich werde es sogar machen. Sie werden kommen und das verstehen und sogar sich hinknien und sagen, oh, ich habe es verstanden. So, die Tür ist, er hat die Schlüssel Davids. Geht mit mir in Kapitel 1 in die Offenbarung. Kapitel 1, Vers 18. Wir müssen ab Vers 17 lesen, damit wir den Satz mitnehmen. Johannes sieht also Jesus, diesen herrlichen Auferstandenen, und dann heißt es, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Wir verstehen, gell, warum? Wenn man diesen auferstandenen herrlichen Jesus sieht, glaubt man, da kann man nicht einfach vor ihm stehen und sagen, hi Jesus, schön dich wiederzusehen. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Also jetzt, er sieht diese Herrlichkeit Jesu, und welcher Sünder kann in der Gegenwart des auferstandenen ewigen Schöpfer Gottes stehen? Wer kann das? Niemand kann das. Allein der Gedanke daran, Furcht und Zittern. Allein von diesem herrlichen Licht. Wenn Johannes schon von dem Licht des Engels niederfiel, wie viel mehr von dem überherrlichen ewigen Licht, das Mensch geworden ist. Also, jetzt fällt Johannes hin. Dann sagt Jesus, fürchte dich nicht. Und jetzt schaut mal den Grund. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Das heißt, das Anfang und das Ende, okay? Und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ah, jetzt, die Offenbarung legt uns aus, weil sie von Schlüssel redet, sagt, diese Schlüssel Davids sind welche Schlüssel? Des Todes und des Hades. Für was steht David? Für König, oder? Oder irre ich mich da? Und das heißt für Herrschaft. Er hat, der Davidit ist der Messias, das heißt, es ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Das ist seine Herrschaft. Und er regiert in seinem Reich. Und er hat die Schlüssel des Todes und des Hades. Das heißt, er sagt, wer lebt und wer stirbt. Er hat die, warum? Er hat den Tod überwunden. Und darum hat er jetzt die Herrschaft über den Tod. Wer hat nicht mehr die Herrschaft über den Tod? Nicht mehr der Teufel, nicht die Sünde, er. Und wenn er sagt, du lebst, was kann der Teufel dann sagen? Nö, du musst sterben. Ich habe da Sünde gefunden. Versteht ihr das Prinzip? Versteht ihr die gute Nachricht? Wenn Jesus sagt, du wirst leben, dann kann niemand sagen, nein, der wird sterben. Ich öffne. Und wem ich öffne, den kann niemand schließen. Weil er diese Herrschaft ausübt, weil er diese Gewalt hat. Und darum stellt er sich auch der Gemeinde in Philadelphia so vor, wir gehen wieder zurück zur Offenbarung 3, Vers 7. Und der Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibt, die sagt, der Heilige, der Wahrhaftige, den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand schließt und niemand öffnet. In beide Richtungen. Er sagt, wer leben darf. Das heißt, und niemand kann es wegnehmen. Aber auf der anderen Seite, niemand anders kann sagen, ja, aber der wird auch ewig leben. Guck mal, der ist doch auch ein guter Mensch. Guck mal, das ist doch auch eine gute Religion. Guck mal, da gibt es doch auch gute Werke. Guck mal, die sind auch so gläubig und so fromm. Ah, jeder wird dann im Himmel sein. Das ist doch egal. Alle haben geglaubt. Wir glauben doch eh alle an gleichen Gott. Wenn Jesus, er ist der einzige Weg, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das heißt, wenn Jesus öffnet, dann geht man hinein. Aber wenn er schließt, da können die Menschen sich bemühen, auf ihren Knien kriechen, sich kasteien, Gesetze halten, wie viel sie wollen, bis ans Äußerste gehen. Sie werden nicht gerettet werden. Versteht ihr, das ist die Ernsthaftigkeit. Aber jetzt, wer wird gerettet werden? Die Botschaft ist, nicht wer viele Werke tut. Nicht wer von sich sagt, aber ich bin lebendig. Nicht der genau unterscheiden kann, was die falschen, die richtigen Apostel sind. Wer ist der? Der eine kleine Kraft hat. Das heißt, der versteht und einsieht, dass er eigentlich arm und blind und bloß und schwach. Ich sage es jetzt bewusst so, weil das ist, was Laodicea fehlt. Das ist der Zusammenhang gleich zu der gemeinen Laodicea. Denn sie denkt, sie ist reich und stark und sehend und wohlhabend und all das. Und Jesus sagt, das bist du alles nicht. Und meine liebe Gemeinde, mein lieber Freund, wenn du dir nicht Augensalben kaufst und das verstehst und siehst, wie du dein Zustand ist, dann war's mit dir. Die Gemeinde Philadelphia, sie ist die Gemeinde, oder das Bild ist hier, sie wird dargestellt als die, die schwach ist. Und darum, schaut mal, das ist so herrlich. Vers 8. Und ich kenne deine Werke, sieh, ich habe dir eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Erinnert ihr euch noch ans letzte Seminar? Welches Wort haben sie bewahrt und welchen Namen haben sie nicht verleugnet? Welches Wort haben sie bewahrt? Jesus sagt, du, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben. Warum? Du hast mein Wort bewahrt. Welches Wort? Ja, voll gut. Vers 10 im gleichen Brief. Vers 10. Weil du das Wort vom Haaren auf mich bewahrt hast. Guck mal, muss man spekulieren? Also allein schon in der Offenbarung, also in unserem Sendschreiben, kriegen wir die Antwort. Was hat Philadelphia ausgemacht? Sie hat das Wort vom Haaren auf mich bewahrt. Was bedeutet das? Sie hat sich auf Jesus verlassen, auf seinen Namen. Denn in keinem Namen ist das Heil. Ein anderer. Niemand wird gerettet, also in diesem einen Namen ist das Heil, Apostelgeschichte. Das heißt, sie hat sich so stark auf Jesus verlassen und auf dieses Wort, bleib in mir und ich in dir. Halte an mir fest, du brauchst mich. Ohne mich kannst du nichts tun. Das Wort vom Ausharren ist nicht da musst du das tun und dann musst du es tun. Wenn du das nicht tust, dann hast du nicht aus. Und das ist nicht Ausharren. Wisst ihr, unser Problem ist, dass wir mit Ausharren unsere Werke verknüpfen. Ja, was muss ich alles tun, damit ich bis ans Ende aushare? Ja. Glauben. Und was müssen wir glauben? Dass Jesus Christus genügt. Nicht, wir glauben nicht, oh, wenn ich mich anstrenge, dann halte ich bis zum Ende durch. Wenn wir, also ganz ehrlich, schwer das zu glauben. Da brauchst du viel Glauben, um das zu glauben. Ich kenne mich und ich weiß, ich versag. Also versteht ihr, warum Menschen keine Heilsgewissheit haben? Weil sie auf wen vertrauen wollen? Auf sich selber ihre Kraft. Weil man ihnen beigebracht hat, du musst etwas tun. Und dann, weil sie das glauben, dass sie etwas tun müssen, um dann gerettet zu werden, gucken sich aber sich selbst an und jeden Tag versagen sie neu. Wie kann man eine Glaubensgewissheit bekommen? Wie? Es geht kein Wunder, dass Menschen keine Heilsgewissheit haben. Natürlich nicht. Es gibt nichts, woran sie festhalten können, denn es gibt keine Konstante in ihrem Leben. Es gibt nichts, wo sie sagen, guck mal, also wenn ich jetzt habe 3 Jahre es geschafft, dann werde ich auch die nächsten 3 Jahre schaffen. Man schafft es nicht mal 3 Jahre. Es gibt in uns keine Konstante, auf die wir uns verlassen können, oder? Oder kenne ich, also vielleicht, wenn ihr jemanden kennt, dann seid ihr Jesus begegnet. Oder ihr seid schon im Himmel. Die einzigste Konstante, auf die wir uns verlassen können, ist was Jesus. Denn wenn er sagt, dann tut er es. Wenn wir sagen, tun wir es vielleicht. Wir können uns bemühen. Und vielleicht schaffen wir das sogar eine Weile. Aber dann werden wir wieder versagen. Und allein dieses Wissen entzieht uns jede Heilsgewissheit. Aber wenn wir vom Haaren auf ihn festhalten, das heißt, wenn wir glauben, dass sein Werk genügt und seine Kraft in der Lage ist und fähig ist, dann können wir Gewissheit erlangen, weil wir nicht mehr auf uns schauen, sondern auf ihn. Und ist er glaubenswürdig? Schaut mal, wie er sich vorstellt. Nochmal Philadelphia, Kapitel 3, Vers 7. Schaut euch mal seine, wie nennt man die? Eigenschaften. Schaut mal. Und im Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibt, die sagt wer? Der Heilige. Was bedeutet das? Abgesondert, was noch? Gott, was noch? rein. Welcher Mensch kann das so sein? Das heißt, ohne Sünde, ohne Fehler. Okay? Das ist doch nicht schlecht, oder? Und was ist er noch? Der? Wahrhaftig, was bedeutet das? Er lügt nicht. Wenn er was verspricht, dann hält er. Wenn er was zusagt, dann macht er. Er ist wahrhaftig, du kannst ihm vertrauen, du kannst ihm glauben. So, du hast das Wort auf mich, das Haaren auf mich und meinen Namen hast du bewahrt. Du hast bewahrt und geglaubt und festgehalten, dass ich heilig bin, dass ich glaubenswürdig bin, dass ich vertrauenswürdig bin, dass ich rein bin, dass ich keine Sünde begehe, keine Fehler mache. Macht Jesus einen Fehler? Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus mittendrin sagt, oh, das war jetzt gerade echt zu schwer für mich. Ich hab's echt versucht, aber das sind einfach harte Brocken, die in Schwäbisch Gmünd, die sind besonders schwer. Versteht ihr, das ist undenkbar. Denn er hat den Tod, den Teufel, die Sünde besiegt, oder? Glauben wir das? Glauben wir das wirklich? Freunde, wenn wir das glauben und das sagen, wirklich glauben, was kann uns aus seiner Hand rauben dann? Versteht ihr das? Wir können das aber bekennen, aber wenn es in Wahrheit, in Situation kommt, dann, oh, ob das reicht, ob wir das Ziel erreichen. Wisst ihr, wen wir gleichen? Einen heiligen, mächtigen Gott. Sie befinden sich in der Wüste. Ja, ist schwer, ich gebe es zu. Aber was haben sie gesagt? Oh, wir sterben hier, wir werden nie ans Ziel kommen, es wird nie reichen, Gott kann uns nicht retten. Da müssen wir selber uns Götter machen, wir müssen das was tun, wir müssen das machen. Mose, du musst weg. Wir machen uns eigene Götter, die uns dann in das Land hineinbringen. Versteht ihr? Genau das Gleiche, genau das Gleiche. Man zweifelt, dass Gott die Fähigkeit hat, das Volk zu retten. Richtig? Warum sind so viele nicht ins verheißene Land hineingekommen? Warum nicht? Weil sie nicht geglaubt haben, dass Gott es tun kann, richtig? Wegen ihres Unglaubens, das ist Zweifel, sind sie nicht hineingekommen. Nicht wegen ihrer Sünde oder weil sie schlecht oder zu wenig Kraft, nein, weil sie Gott nicht vertrauten. Wie viele Christen glauben nicht, dass Gott sie durch diese Welt hindurchbringen kann ins ewige Leben? Wie viel Zweifel daran, dass sie ankommen? Wie viele? Versteht ihr, was es ist? Die Bibel sagt, Zweifel ist was? Unglaube. Römer Kapitel 4. 4 rechts. Also ich hoffe in meiner neuen Bibel auch. Meine alten auf definitiv 4 rechts. Zweifel ist Unglaube, denn Abraham zweifelte nicht durch Unglauben. Das ist so entscheidend, dass wir begreifen, dass wir an den glauben, der vermag uns ewiges Leben zu geben. Daran halten wir und nur daran halten wir fest. Die Verführung und die List ist da abzubringen. Ihre Sicherheit auf andere Dinge zu setzen. Und sei es die Dinge von dieser Welt, sei es materiell und sei es wie religiös. Das ist die List, die der Teufel durch das Tier, das aus dem Meer und durch den falschen Prophet, das da aus der Erde kommt. Genau das ist die Strategie. Und dieses reitet auf diese eine Hure Babel, die Menschen dazu verführt, ihr Vertrauen auf alles andere zu setzen, als auf Jesus Christus allein. Schaut mir jetzt 5 Minuten, dann müssen wir in die Pause. Jetzt steigen wir wieder in Philadelphia rein, gucken uns die letzten Verse an, also jetzt nicht in den 5 Minuten, und dann kommen wir schon auch zur Laodicea. Ich nehme euch schon mal hinein, dann machen wir eine kurze Pause. Oder wisst ihr was? Doch, ich mache es jetzt, weil dann wisst ihr, warum ihr zurückkommen sollt. Ja. Warum es sich lohnt ist. Weil ich weiß, wenn ihr das esst, was ihr da alles mitgebracht habt, meine Frau gemacht habt, dann wollt ihr vielleicht die Pause länger haben. Von daher möchte ich euch kurz zeigen. Nur dass ihr vom Gedanken... Darf ich noch mal fragen, könntet ihr mir bisher folgen? Ja, es geht ums Evangelium und nicht weniger. Wir befassen uns nicht mit Spekulationen über Politiker, über sonst irgendetwas, was da geschieht in der Welt, sondern hier geht es ums Evangelium, auch im Buch Offenbarung. Schaut mal, Vers 9. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Das Hammer. Was da steht, ist Hammer. Erstmal, bevor wir da ins Einzelne gehen, sagt diese Stelle, wen liebt Jesus? Was sollen sie erkennen? Wen liebt Jesus? Die Gemeinde. Welche Gemeinde? Die kleine Gemeinde. Dass ich dich geliebt habe, das ist erstaunlich. In all den, in allen anderen Sendschreiben, findet ihr das? Nee. Aber wisst ihr warum? Bei der Gemeinde, die kleinste Kraft hat, die aus sich selbst nichts tun kann, auf einmal da heißt, dich liebe ich. Bei den anderen, du hast das, du hast das, du hast Werke, du hast da Glauben und deine Werke sind die letzten mehr wie die ersten und all, aber da hört man nicht und ich liebe dich. Hier ist eine Gemeinde, die nichts vorzuweisen hat. Nein, das, was Jesus tut, sagt, ich liebe dich und ich werde dafür sorgen, dass die, wir gucken gleich uns an, wer sind, auch erkennen, dass ich dich liebe. So, das erste, der Fokus, wen liebt Jesus? Und was haben wir im letzten AT-Kurs gelernt? 5. Mose, Kapitel 8. Warum hat Gott Israel erwählt? Aus Liebe hat er das getan. Und was hat er sich erwählt? Du bist das Niedrigste und das Bemitleidenswerteste, was es gibt. Aber ich habe dich genommen, ich liebe dich. Das Bild aus Hesekiel: ein Baby oder eine Frau, ein kleines Kind, das gezeugt, rausgeschmissen und am Wegesrand lang voller Blut, richtig? Das nimmt Gott und das liebt er und reinigt und putzt und bringt es dann wächst sie und dann verlobt er sich und dann geht sie fremd und begeht Ehebruch. Und er sagt, hey, weißt du, ich habe dich doch geliebt, ich liebe dich doch. Hier, wen liebt er? Diese Gemeinde, die kleinste, die schwächste unter allen, da kommt dieses Bekenntnis, ich liebe dich. Aber schaut mal, wen liebt er nicht? Haha, nee, wenn man sagt, die Juden liebt er nicht, dann würde ich sagen, das stimmt nicht. Ja, gibt es unter Juden auch die klein und schwach sind? Oh, ja, klar. Weil Paulus war zum Beispiel einer. Petrus war einer, sehr schwach. Der dachte zwar, aber andere, aber er war sehr schwach. Die ersten 3000. So, welche liebt er nicht? Die meinen, sie seien Juden, es aber nicht sind. Von wem redet er? Was ist der Gegensatz zu Philadelphia? Also wenn die Philadelphia die sind, die eine kleine Kraft haben, das heißt keine eigenen Werke. Was sind die, die sich so Juden nennen und sie nicht sind? Was sind sie? Die meinen, viel Kraft und viele Werke zu haben, die nämlich auf Werke bauen. Und das sind die Hochmütigen, das ist die Synagoge Satans. Nach der Pause gucken wir uns diese Synagoge nochmal kurz an, was ausmachen, warum Jesus sagt, sie lügen und was er macht mit.